Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen um 16 Uhr bei der Plattform heute Nachmittag. Wir sprechen über Augenheilkunde, wir sprechen über Entwicklungen, neuere Entwicklungen, aber auch über die Geschichte derselbigen. Und mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast ist heute jemand, der sich mit der Augenheilkunde Zeit seines Lebens befasst. Hier in Ulm auch und überhaupt in der Medizin, würde ich sagen, eine Größe ist, was die Augenheilkunde angeht. Bei mir im Studio ist Dr. Hans-Walter Roth. Hans-Walter, ganz herzlich willkommen bei uns heute Nachmittag im Studio.
Ich heiße auch alle Hörer willkommen und freue mich, dass ich wieder eine Möglichkeit habe, auch die neuesten Dinge aus meinem Fachgebiet hier diskutieren zu können.
Ich freue mich, dass es geklappt hat und du, man kann ja sagen, kurzfristig auch heute zu uns gekommen bist. Und wir haben im Vorgespräch ja schon ein klein bisschen gesprochen. Tatsächlich gibt es richtig spannende neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Augenheilkunde. Und da werden wir heute ja dann ausführlich noch darüber sprechen. Hans-Walter, ich würde sagen, so, du kennst es schon aus früheren Sendungen. Wir machen trotzdem für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen, so eine kurze Vorstellrunde. Machen wir vielleicht, dass du vielleicht das in Kürze nochmal zu dir berichtest, was du denkst, was relevant ist für die Hörer, bevor wir in die Augenheilkunde einsteigen.
Ja, also für die Hörer, ich bin Dr. Hans-Walter Roth, werde dieses Jahr 80 Jahre bereits und bin 56 Jahre Augenarzt, 40 Jahre im Ulmer Gemeinderat, noch nebenher. Aber wir machen ja heute keinen Wahlkampf, wir machen heute ein bisschen Wissenschaft. Das ist sinnvoller in diesen Tagen.
Vielleicht, weil du es auch schon gesagt hast, du bist seit 56 Jahren in der Augenheilkunde oder als Augenarzt auch tätig. Was hat dich seinerzeit mal als dein junger Student oder Mann eben in die Richtung bewogen zu gehen? War das irgendwie das Interesse einfach am Auge? Gab es irgendein einschneidendes Erlebnis oder irgendein Punkt? Was hat dich damals motiviert, dich mit dieser Medizinrichtung zu befassen und das auch zu studieren?
Ja, eigentlich war ich mehr auf die Physik. Wobei ich wissen, wo man wissen darf, dass mein Großvater ein sehr bekannter Chirurg war und mich auch medizinisch ein bisschen vorgebildet hat. Mein Vater war Archäologe, deswegen ist das mein Hobby in Ulm. In den Ausgrabungen bin ich genauso dann zu Hause wie in meinem Fachgebiet Augen. Und das ist ein psychologisch erklärbares Phänomen. Eine Patientin kam zu mir, ein junges Mädchen, kurz vor der Erblindung, war selber auf dem Weg, Medizinerin zu werden und brauchte Hilfe. Sie war die erste Kontaktlinsenträgerin. Und das, was ich nie wieder machen würde, dass eine Patientin mich anspricht und mir einen Heiratsantrag macht und ich ja sage, ich glaube, das passiert nicht so oft. Es war dann meine erste Frau, die leider nicht mehr lebt. Aber ich habe einen Menschen glücklich gemacht, in den Beruf geholt, mit ihr zusammen auch die Babykontaktlinse entwickelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Gibt es auch Literatur. Wir waren in der ganzen Welt auf den Kongressen und das war eine sehr glückliche Arbeit. Selber habe ich 3 Söhne. Zum Teil tragen sie auch Kontaktlinsen und sind als Beweis, dass sie gut sehen, alle 3 bei der Lufthansa. Keiner wollte in die Medizin. Okay, das ist ein Schicksal. Aber ich bin heute gerne Augenarzt und wenn ich sehe, dass man blinden Menschen heute durchaus helfen kann. Und mit Idee, mit Technik, heute mit moderner Physik und die Physik halt auch beherrscht, dann ist es ein unheimlich dankbares Fach.
Weil du es gerade ansprichst, du hast auch den Begriff Physik oder über Physik kurz gesprochen, fiel mir natürlich ein, das Auge natürlich viel mit Optik zu tun hat und da kommen natürlich in Bezug auf Brechungswinkel, auf Neigung, auf Linsen natürlich total auch die physikalischen Gegebenheiten dann irgendwo zur Sprache. Insofern ist wahrscheinlich Augenheilkunde auch sehr viel Physik, oder?
Ja, die Augenheilkunde ist im Teil der Kontaktlinse, im Teil des Sehens der Brille, Optik und das ist reine Physik. Und die Brille ist ja auch nicht von Augenärzten erfunden worden. Die Kontaktlinse letztlich auch nicht. Das waren Physiker, das waren Optiker, die sich hingesetzt haben, geprübelt haben über Jahrhunderte. Denn so alt ist die Brille noch gar nicht. Wenn man so überlegt, 1350 hat es die ersten gegeben. Und die Kontaktlinse ist 1880 erst überhaupt herstellbar gewesen und hat seitdem dann ihren Siegeszug angetreten. Mhm. Allerdings erst in den letzten Jahren, nachdem es gelang, hier auch eine Präzision herzustellen. Optik muss präzise sein. Die optischen Gesetze ist kein Problem. Aber sie aufs Auge umzurechnen und anzuwenden, das ist die Schwierigkeit.
Lass uns vielleicht mal gerade so ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Du hast schon ein paar Datums genannt. Mich würde interessieren, was ist denn bekannt? Wann haben die Menschen denn mit Augenheilkunde überhaupt begonnen? Wann hat man verstanden, wie das Auge funktioniert? Oder auch begonnen, vielleicht Korrekturen im Sinne von Brille wasche später oder vielleicht Linsen oder irgendwie vorzunehmen? Also wann, auf wen geht die Augenheilkunde zurück? Gibt es jetzt irgendwo auch einen großen Physiker,
einen großen Namen, richtig.
Einen großen Namen, ja.
Das gibt es, aber gehen wir ganz kurz zurück. Ja. Die Babylonier, wissen wir nichts, auch wenn es über diskutiert wurde, die könnten schon Brillen gehabt haben. Bei keiner Ausgrabung ist eine entdeckt worden. Bei den ägyptischen Gräbern, bei Imhotep, kommen Optiken vor, die ich bereits als Brille diskutiere, von der Archäologie aber noch nicht anerkannt sind. Da habe ich noch ein bisschen Arbeit, um das zu beweisen. Dann gehen wir von der Optik einen Schritt weiter, vergrößernde Sehhilfen, also das Fernrohr. Wieso kannten die Babylonier bereits die Ohren des Saturn? Das stammt von Galilei erst, die Ohren des Saturn, also der Ring.
Ja.
Und die vier Monde des Jupiters, da kannten die Babylonier, kannten die Ägypter. Das kann das Auge aber gar nicht ohne eine Sehhilfe.
Mhm.
Und diese Beweisführung ist archäologisch unheimlich interessant und gehört ein bisschen zu auch meinen Hobbys. Die ersten Brillen als Gläser direkt am Auge getragen gibt es seit 1350, zumindest die Abbildungen. Und ich bin der Auffassung, es ist ein Zufallsprodukt bei der Glasschmelze.
Ah, ja.
Man konnte ja die Linsen nicht schleifen, in dem Sinne, wie das heute der Fall ist, sondern irgendwann ist in Murano bei Venedig, das nennt man als Ursprungsort, einmal flüssige Glasschmelze auf eine Plane, wahrscheinlich Marmorplatte, getropft. Nachdem es erkaltet war, zeigte dieser Tropfen erkaltet in einer Linseform, erkaltet zeigte optische Wirkung, Pluswirkung. Und so ging es los als Lesestein auf dem Text oder später, der flacher wurde, dann als Lupe. Und wer den Film Im Namen der Rose kennt, sieht auch wunderschön die Entwicklung, wobei da sogar ein historischer Fehler noch drin ist, den wir hier nicht diskutieren.
Aha.
Aber es fing ein mit dem Einglas, das ist das älteste, wie eine Lupe, das vors Auge gehalten wird. Und dann kam einer auf die Idee, zwei Eingläser zusammenzusetzen als sogenannte Nietbrille und damit beide Augen gleichzeitig auszugleichen. Das war dann so etwa 1350, 1400, genau wissen wir nicht. Aber wir wissen aus Abbildungen, und dann nenne ich hier ganz gerne das Ulmer Münster, die Bessere Kapelle hat eine Glasscheibe von 1420, wo eine der ältesten Brillen abgebildet ist.
Oh ja.
Und das ist die Brille vom Petrus bei der Grablege der Maria, also war er auch alt, das war ein wichtiges Symptom. Und er trägt eine der ersten Nietbrillen überhaupt, die es gibt.
Mhm.
Und das ist auch eine Zufallsentdeckung. Und heute weltweit zählt Ulm als eine der führenden Kirchen mit einer Abbildung einer Brille.
Interessant, ja. Mhm. Weil du es gerade angesprochen hast, ich habe tatsächlich auch, ohne dass du es genannt hast, bevor du es genannt hast, den Film mit dem Namen der Rose, genau, wo die Augengläser auch eine gewisse Rolle spielen, die dort getragen werden, da fiel mir auch ein, das spielt ja, glaube ich, um 1200 irgendwo,
genau,
also 13. Zeit. Jahrhundert. Und da war mir auch eben genau eben im Sinne, dass es genau dort schon um die Lesen, das Lesen von Büchern mittels eben Augengläser geht. Also derzeit gab es tatsächlich schon die ersten, die aber nur hingehalten, aber nicht wirklich aufgesetzt. Wurden
ja gut, die wurden dann eben zwei Lupen aneinander geklebt oder mit einer Niete zusammengehalten, wie heute noch, würden wir eine Schraube, Flügelmutter machen. Und dann wurden die zwei Lupen so miteinander im Winkel verändert, dass es genau vor beide Augen passte. Denn jeder Mensch hat einen anderen Augenabstand. Mhm. Wenn man zwei Gläser machen will und muss, wegen des räumlichen Sehens und auch der Steigerung der Sehschärfe, brauche ich immer beide Augen, wichtig auch beim Autofahren, dass man volles Sehen auch bei den Augen hat. Und deswegen musste man also dann irgendetwas erfinden, um die Brille diese zwei Gläser vom Auge zu befestigen. Das ist eine lange, wunderschöne Geschichte, was alles probiert wurde, in Mützen eingenäht, die Brillen in Tücher, in Leder eingeklebt und vors Auge gebunden. Eine lange, schöne Geschichte, bis erst zur Zeit von etwa Napoleon ein richtiges Brillengestell und erst ab knapp 100 Jahren ein Brillengestell mit Bügeln entwickelt wurde. Denn sonst war es schlecht beim Reiten. Ich sage immer, der Offizier durfte ja keine Brille tragen, kein Zwicker.
Ja.
Der hatte ein Monokel und ich bin mir sicher, dass manche Kriege dadurch verloren gingen, dass das Monokel beim Einsatz vom Gaul oder vom Pferd mitsamt dem Reiter dann unten war. Man staunt eigentlich, dass hier im 7. Jahrhundert nötig waren, um aus den gefundenen Gläsern, den Optiken, eine Sehhilfe zu machen, die heute eben Fliegen erlaubt, Autofahren erlaubt, denn das sind ja sehr präzise Schliffe heute auch. Entsprechend ist es ja auch nicht ganz billig.
Dass es aus Plastik oder beziehungsweise nicht aus Glas Brillen, Gläser gibt, also meinst du zum Beispiel, das ist jetzt eher so ein Plastik oder nicht zumindest ein Glas, also leichte Brillen, das ist aber eine ganz neue Geschichte dann, oder?
Ganz einfach, wieder historisch, Brille kommt von dem Wort Beryl. Man hat dann, nachdem das im Gussverfahren nicht immer auf den Millimeter hinhaut, das war ja auch schwierig, aber die ersten Gläser wurden effektiv gegossen, hat man dann Bergkristall genommen, das Beryl. Und aus dem Beryl entstand das Wort Paryl und das ist das Wort der Brille. Also man fing dann an, wenn es etwas bessere Optiken sein sollten, Bergkristall erstmal zu verwenden. Kein Wunder, dass damals die Brille ein Jahresgehalt kostete und letztlich nur von wohlhabenden Menschen und vor allem von Kirchenleuten getragen wurde. Das konnte sich das normale Volk gar nicht leisten. Erst als es dann gelang, das Glas billig zu gießen, billig herzustellen, ein billiges Gestell aus dem Kupferdraht, der platt gedrückt war, ein billiges Gestell herzustellen, also schon ein Zwicker, kam dann die Brille in Mode und man kann sagen, erst seit dem 30-jährigen Krieg wurde die Brille erschwinglich. Fliegende Händler zogen auch nach Ulm, durch Ulm, verkauften die in Massenproduktion, verkauften Lesebrillen. Denn man muss wissen, die Brille in diesen Jahren war nicht für Autofahren gedacht, auch nicht für die
Kutsche. Das gab's noch nicht.
Ja. Sie war auch nicht für den Kurzsichtigen. Also auch hier unbrauchbar. Die Brille war nur zum Lesen. Und damit hat es natürlich auch nur der sich erwerben können oder erwerben wollen, der damit lesen konnte. Und das sind die Menschen halt über 40 Jahre.
Und das sind natürlich dann wahrscheinlich Menschen, die in der Bildung oder irgendwo sich mit Bibel und ja mit Literatur befasst haben oder mit Schulung.
Ja, eben sowas. Die Klöster. Ja. Die Klöster hatten Brillen. Da ist auch die ältesten Brillen, die es weltweit gibt, sind ja aus dem Kloster Wienhausen zufällig entdeckt worden. Bei Renovierungsarbeiten. Die Klöster hatten für ihre Leute, für ihre Mönche, vor allem diejenigen, die diese wunderschönen Bücher damals, diese Handschriften kopierten, ausmalten, die sind dann Stundenbücher. Das war nur möglich mit einer guten Sehhilfe. Denn die Mönche waren ja auch nicht 17 und hatten ein gutes Auge, sondern mit 70 ist das Auge nicht mehr in der Lage, scharf in die Nähe zu sehen. Das braucht dann die Sehhilfe. Und damit erklärt sich auch, wo die Sehhilfen zuerst gelandet sind.
Das Wissen, was du auch gerade sagst, dass sich das Auge ja auch verändert im Laufe des Lebens und gerade dann auch ab 40 irgendwo in Bezug auf Nahe und Zeitung lesen, viele Menschen ja dann auch irgendwie Korrektur oder einfach Abstand oder weniger Abstand halten, ist kurzum, dass sich das Auge verändert. Das hatten die Menschen schon früher oder haben die Menschen grundsätzlich begriffen, wie das Auge so funktioniert und die Eigenarten desselben? Oder?
Nein, auch die Anatomie des Auges ist alles Entwicklung der letzten 2-3 Jahrhunderte.
Oh ja.
Das Auge ist ein sehr kleines Organ. Die Griechen haben sich mit dem Auge, der Ophthalmologie nannte sich in Griechenland, beschäftigt. Aber sie hatten ein Problem. Hinter die Pupille kam man nicht. Man schaut aufs Auge, hat eine schöne dunkelbraune Regenbogenhaut, also eine farbige Iris oder so etwas. In heißen Ländern meist dunkle, in nördlichen Ländern mehr die hellblaue Iris. Und dann war schon zu Ende. Und deswegen haben die Griechen gesagt, der Sitz der Psyche, der Sitz der Seele beginnt hinter der Pupille.
Aha.
Das ist ein Philosophenwort aus dem alten Athen, etwa 300 vor Christus, hat man sich Gedanken gemacht. Nur wenn man das Auge aufgeschnitten hat, reingeguckt hat, sah man nichts. Und dann war eben das Mikroskop nötig. Und dann kommen wir zurück eben auf 1500, 1600, die Entwicklung des Mikroskopes, um das Auge dann auch zerlegt zu demonstrieren. Und wir haben das Problem, dass dieses zerlegte Auge dann erstmal aufgearbeitet werden musste.
Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir mit Dr. Hans-Walter Roth, Augenarzt hier in Ulm. Und ja, Wissenschaftler möchte ich auch sagen, in Bezug auf Auge, über ein bisschen die Geschichte des Auges, über Kontaktlinsen aber auch. Und wir haben gerade in der Pause ein bisschen weitergesprochen, wollen es aber gerne auch noch über den Sender platzieren. Wir haben gerade gesprochen, es gibt um 1500 einschneidende Veränderungen. Ich finde das Mikroskop, das Fernrohr, Hans-Walter, das müssen wir doch unbedingt auch noch gerade über den Sender platzieren. Und dann damit hast du mit genau dem Mikroskop die ersten Erkenntnisse, Schnitte, also aufgemalt, wie das Auge ausschaut, der ersten Dokumentation. Sprechen wir doch darüber oder erzähl doch darüber noch ein bisschen on air.
Ja, irgendwann kam einer auf die Idee, statt einem Brillenglas ein zweites davor oder dahinter zu halten, egal welche Reihenfolge, und stellte dann durch Zufall fest, und hier müssen wir den Galilei 1611 erwähnen, es ist zwar ein Streit, wer zuerst draufkam, aber Galilei hat es als erster ins Marketing gebracht und in Venedig sehr gut verkaufen können, gerade bei der Admiralität für die Schifffahrt, das Ganze zwei Gläser hintereinander geschaltet als Fernrohr. Einzeloptik brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber damit gab es natürlich auch den ersten Krach in der Wissenschaft. Einmal, wer hat es erfunden? Zweitens, wer macht das große Geld damit? Und drittens, die Dogen damals haben das Fernrohr verboten, weil sie meinten, es ginge nicht, dass dann ihre Damen, die meistens leicht bekleidet in den Sommernächten auf den Dachterrassen sich bewegten, durch das Fernrohr entdeckt werden könnten. Recht interessante Historik. Die Venezianer haben also erstmal den Vertrieb von Fernrohren und ähnlichen Optiken erstmal untersagt. Es war also nur im Militär erlaubt. Galilei hat es dann angesetzt für den Weltraum. Er hat damit entdeckt die vier Monde, die seinen Namen vom Jupiter tragen.
Ja.
Und dann auch die Auriculis, also die Ohren des Saturns, die aber, und jetzt kommt das Interessante, für mich Interessante, bereits die Ägypter kannten. Wohl auch die Babylonier, die kannten aber angeblich keine Optik. Und ein bisschen mein Ehrgeiz, jetzt in den Museen auch wühlen zu dürfen, vor allem in Kairo. Es gibt geschliffene Gläser, aber keiner weiß, weil sie einzeln aufbewahrt werden, dass man daraus ein Fernrohr bauen kann. Und das ist jetzt eine meiner, ich denke auch letzten, ein bisschen archäologisch angehauchten Arbeiten, noch zu zeigen, dass das Ganze nicht eine Erfindung der Neuzeit ist.
Ja, oh ja.
Man hatte damals ein Wissen, was wir erst im 16., 17. Jahrhundert erneut in Europa sich erwerben mussten. Und genauso ist mit dem Mikroskop, nur in der umgekehrten Richtung, dass es eben vergrößert. Und man damit zum ersten Mal die Insekten beobachten konnte. Und interessant, dass der Erfinder des Mikroskops, wobei auch Streitigkeiten sind, aber der Löwenburg aus Holland war es, von lebendigen Tierchen sprach. Und das war der große Schritt dann auch für die Medizin, zu erkennen, dass Parasiten im Darm, im männlichen Körper, eine ganz entscheidende Rolle für die Krankheiten spielen.
Aber die ersten, nochmal da zurückzukommen, also die ersten Erkenntnisse, wie das Auge also funktioniert, ist dann um die Zeit eben, nachdem man mikroskopieren konnte.
Genau, das war die Bedingung. Und vorher gibt es auch gar keine Abbildungen, die in irgendeiner Form das Auge mehr als nur eine Zwiebel zeigen. Wie die Optik funktionierte, weiß man eigentlich erst so seit 150 Jahren, 170 Jahren, bis man drauf kam, dass die Linse und die Netzhaut eigentlich wie ein fotografischer Film arbeitet, also das Auge einer Kamera vergleichbar ist. Das war dann die Erkenntnis, die letztlich auch zur Augenheilkunde führte. Und wir sagen, der Beginn der Augenheilkunde weltweit war in dem Moment, wo es zum ersten Mal gelang, das war Helmholtz, 1850, in ein Auge durch die Pupille ins Augeninnere zu sehen. Er erfand das Gerät, den sogenannten Augenspiegel, mit dem wir auch heute noch die Netzhaut am lebenden Menschen betrachten. Mhm. Und damit eröffnete er natürlich der Medizin, der Optik sämtliche Türen.
Helmholtz, da gibt es ja auch das Helmholtz-Institut, das heißt, genau, das ist nach ihm benannt. Das heißt, jetzt wissen wir auch, woher der Name des Institutes stammt.
Und er ist ein wirklich begnadeter Physiker gewesen, denn bereits 10 Jahre später war der Augenspiegel mit dem neu ernannten Augenarzt weltweit in Gebrauch.
Das heißt, kann man sagen, dass damit der Beruf des Augenarztes auch geboren war? Das heißt, vorher hat man optische Korrekturen vornehmen können, aber es war vielleicht einfach mehr ein Optiker, aber noch nicht wirklich der Augenarzt. Jetzt sagt man, oder sagst du, konnte man dann in die Augen schauen, jetzt konnte man im Prinzip Augenheilkunde damit betreiben. Das heißt, mit dieser Möglichkeit ist dann der Berufsstand des Augenarztes.
Das ist die Geburtsstunde des Augenarztes.
Ja.
Und letztendlich hat der Optiker sich angeschlossen. Die Brillen konnte er vorher basteln. Mhm. Durch Prübeln halt wird's besser, wird's schlechter. Jeder kennt ja das Verfahren, der eine Brille trägt. Ja. Aber die gerade auch wissenschaftliche Aufklärung über die Funktion des Auges, das war Helmholtz.
Ja, und in der Welt sind dann die bedeutendsten Forscher in Bezug auf Auge sind hier in Europa, Italien, Deutschland zu finden. Oder also die Bedeutung für das Auge und die Wissenschaft ist...
Ist da Deutschland ja. Einerseits, mhm. andererseits England, was auch hier zu nennen ist, angeschlossen. Dann, was die Kontaktlinsenforschung, kommen wir nachher noch drauf angeht, dann Amerika. Da war also der Drang nach einer kosmetisch unsichtbaren Optik vor dem Auge höher als natürlich hier in den Jahren dann in Deutschland. Mhm. Das lief dann in Amerika und heute ist die Augenheilkunde weltweit. Und wir haben ja hier in Ulm sogar, bin ich stolz drauf, den Weltkongress 1996 für Augenheilkunde, den ersten großen Weltkongress gehabt, um zu zeigen, dass über 80 Länder die Augenheilkunde heute zum Handwerkszeug eines Arztes gehört. Und wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen in die afrikanischen Zonen, Sahelzone, Sahara und so weiter, wo es keine Augenheilkunde gibt, verstehen muss, warum dort die Erblindungen sehr, sehr hoch sind.
Ja, ja. Meine generelle Frage, wie viel Prozent der Menschen sind denn überhaupt fehlsichtig? Also man sieht ja sehr viele Menschen, die eine Brille tragen, man sieht aber nicht so, erkennt nicht so genau, wie viele vielleicht Kontaktlinsen heute tragen. Aber gibt es da eine Angabe, wie viele Menschen in Nah- oder Fernbereich nicht scharf sehen und umgekehrt? Wie viel sehen 100% eigentlich? Und wie ist denn das so von der Zahl?
Die Statistik ist relativ einfach, weil weltweit über die Weltgesundheitsorganisation hier Zahlen ermittelt sind. Mhm. Gehen wir davon mal aus, was die zivilisierten Länder angehen, dann können wir sagen, in Deutschland ist im Grunde genommen jeder Mensch hat eine leichte bis schwere Fehlsichtigkeit. Das beginnt mit der Kurzsichtigkeit, weil bei Kindern, können wir daher die Handys nochmal erwähnen, die da mit auslösend sind, heißes Kapitel zurzeit.
Ja.
In der Wissenschaft. Und wir wissen, in Japan zum Beispiel ist die Zahl der Kurzsichtigen, gilt übrigens auch für Rotschiener, wie wir inzwischen wissen, die Zahl der kurzsichtigen Kinder ganz gewaltig angestiegen, bis zu 30% der Bevölkerung. Auf der Gegenseite ist dann die Altersweitsichtigkeit, das sind die Menschen über 40, wo das Auge durch Verschleiß, wenn man so will, durch Eintrübungen, durch Umwandlung, Verkürzen des Auges, Schrumpfprozesse, dann weitsichtig werden und dann als erstes das Lesen, später dann auch das Fernsehen ausfällt. Mhm. Und das ist weltweit so, dass man sagen kann, in zivilisierten Ländern ist nahezu jeder Brillenträger, spätestens im Alter, jeder. Und bei der Jugend kommen wir gerade mit einer Welle von Kurzsichtigkeit, wo die Wissenschaft, das haben wir hier auch schon mal diskutiert, das Handy nicht zu Unrecht mitverantwortlich macht.
Mhm. Müssen wir doch, wenn wir es schon streifen, wir kommen nachher auf die Kontaktlinsen im letzten Blog, aber doch mal kurz ansprechen. Also gibt es wissenschaftliche Studien, die da eindeutig, glaube ich, einen Zusammenhang herstellen zwischen Smartphones und auch Game, diese ganzen Game, die man vor die Hände oder in die Hände nimmt und vor sich hält, also Nahbereichsobjekte, mit denen man irgendwie agiert, dass die an der Stelle zu einer Schwächung.
Jetzt habe ich ja auch vor, hier eine Sendung zu machen über den Dr. Bürlen und seinen ersten Ulmer Augenarzt, obwohl es den Titel Augenarzt nicht gab. Er hat festgestellt, 1841, dass Kinder, die nur lesen, Leseratten sind, kurzsichtiger werden als andere. und empfiehlt in seinem Buch von 1841, die Kinder raus ins Freie zu schicken.
Ah, ja, ja.
Finde ich eine wunderschöne Stelle. Ich habe sie kommentiert jetzt fürs Ärzteblatt. Das hat man also damals schon gemerkt, dass wenn Kindern ihr Auge nur im Nahbereich nutzen, das Auge Wachstumsveränderungen hat. Was ja eigentlich logisch ist, wenn ich den gesamten Körper sehe, wo man Muskeln aufbauen kann oder abbauen kann durch Benutzung, dass auch hier das Auge von Kindern auf die Kurzsichtigkeit, also auf das Sehen der Nähe sich spezialisiert, kann man ja sagen, und dann aber im Alter nicht mehr rückgängig ist.
Ja, das heißt, Kinder sollten möglichst viel in die frische Luft und nicht nur in eine Bude setzen oder nicht ständig draußen natürlich in irgendwas gucken.
Und das hat die Wissenschaft bewiesen. Ich habe es mehrfach auch in Vorträgen gebracht. Und ich hatte immer eine Lobby gegen mich gehabt. Wir brauchen hier keine Werbung zu machen, für wen und für was. Mhm. Auch hier selbst im Stadthaus von Ulm wurde ich erheblich angegriffen. Mhm. Wobei ich noch sagen darf, es ist ja nicht das Handy, sondern es ist die Strahlung des Handys. Mhm. Und die einerseits den grauen Star auslöst, bewiesen, und wissenschaftlich klar erklärt auch warum, sondern also vor allem dann beim Kind, dass das Augenwachstum sich ändert. Mhm. Ich sage, wie ein Muskel, den ich trainiere und damit in die Kurzsichtigkeit läuft. Mhm. Genaue Vorgänge, da streitet die Wissenschaft natürlich. Ist ja auch schwer zu beweisen, ne? Den Kinder, die gucken und nicht immer unter Kontrolle, keiner schaut auf die Uhr, wie viele Stunden in die Nähe, wie viele Stunden ich meine Muskeln oder das Auge trainiere. Aber das ist noch ein großer Streitfall und nur mit dem Unterschied, wenn meine Kurzsichtigkeit da ist, ich kriege die ja nicht mehr zurück.
Naja, wobei es natürlich richtig schwierig ist, weil heute immer mehr auch für uns und in der Gesellschaft alles geht auf Handy. Ich meine, jetzt gibt es wieder ein 49-Euro-Ticket, das hast du dann, wenn du das jetzt vorzeigen willst, auf dem Handy. Du musst also dann eine App musst du auf dem Handy vorzeigen. Willst du irgendwo Bank oder irgendeine Schicht machen, brauchst du überwiegend Handy. Also oder auch in anderen Ländern weiß ich, willst du ein Taxi organisieren und holen, brauchst du das Handy, weil das ja nicht mehr auf anderen Wege geht. Das heißt, das zunehmende Wechseln unserer allen banalen Aktivitäten des Alltags mittels App und Handy zu realisieren, ist natürlich schwierig, weil wir dann gar nicht mehr anders können. Das heißt, selbst wenn jemand dem entsagen will, sagt, ich mache alles noch von Hand, dann geht das nicht mehr. Oder sprich, Banküberweisung zum Beispiel noch gibt es das. Aber der Weg ist eindeutig vorgezeichnet, weg von der konventionellen Handhabe per Wort und per Papier hin zu einer App oder eben Handy oder Smartphone basierten Vorgehensweise.
Ja, und das ist interessant, dass eben 1841 in Ulm ein Arzt das bereits erkannt hat, dass das Sehen in die Nähe dem Auge einen Schaden im Sinne der Kurzsichtigkeit zufügt.
Die Plattform heute Nachmittag, wir sprechen hier über Optik, über Augen, über Augenheilkunde, über jetzt gleich Kontaktlinsen, haben auch schon ein bisschen über Mikroskope und Fernrohr gesprochen, was ja auch wiederum Aspekte in der Optik sind, die aber auch wieder sehr viel mit dem Auge natürlich zu tun haben. Mein Studiogast, Dr. Hans-Walter Roth, Koryphäe auf dem Bereich der Augenheilkunde und der Medizin, würde ich sagen. Absoluter.
Wieder keine Schleichwerbung.
Auf jeden Fall jemand mit ganz viel Erfahrung und ganz viel Erfahrung kehre ich jetzt natürlich auch deshalb heraus, weil gleich kommt das Thema mit der Kontaktlinse, Hans-Walter, und da hast du ja auch ganz wesentliche Verdienste, wie ich weiß. Wir hatten es gerade über das Thema, ja, jeder Mensch irgendwo wird im Lauf seines Lebens mal mit schlechter Werbung den Augen konfrontiert sein. Das heißt, die Frage der Korrektur ist eigentlich für fast jedermann heute, jede Frau irgendwie relevant. Und ja, viele Leute tragen heute Kontaktlinsen und ich stelle auch fest, wenn ich im Büro bin, immer wieder irgendwo ist es mal ein Thema und dann denken, die Leute, die sehen alles so gut. Nein, tatsächlich, viele, viele Menschen, ich weiß nicht, wie viele Prozent der Bevölkerung mittlerweile Kontaktlinsen tragen, aber es sind erheblich mehr, als man denkt. Also hast du da so ein bisschen so eine Ahnung, also mal nur von der Verbreitung der Kontaktlinse, also zur Geschichte an einem kommen gleich, aber wie viele Menschen tragen heute Kontaktlinse überhaupt?
Etwa ein Drittel der Brillenträger ist heute mit einer Kontaktlinse versorgt.
Oh ja. Mhm.
Das ist leicht auch zu erklären. Die Kontaktlinse von heute ist im Gegenteil von dem, was wir 1880 angeboten bekamen, weich. Und wir unterscheiden jetzt zwischen harter Kontaktlinse und weicher Kontaktlinse. Und die weiche ist heute ein Allerweltsprodukt. Man kann ruhig auch sagen, ein Wegwerfartikel inzwischen geworden. Mhm. Das, was früher mal über 1000 Mark das Stück kostete, kostet heute nur noch 1 Euro. Und damit ist die Kontaktlinse sehr gebräuchlich. Wobei sie nicht ganz ohne Risiken ist. Vor allem die harten Linsen können am Auge Schäden machen, wenn man sie unkritisch trägt, zu lange trägt. Das ist ein Risiko. Sie können schnell dazu eine Infektion führen, wenn irgendwas unter die Linse gerät und man kann sie nicht gleich entfernen und vielleicht einen Fremdkörper rausnehmen. Aber die Kontaktlinse ist natürlich deswegen sehr schön. Sie steigert die Sehschärfe generell gegenüber der Brille. Mhm. Denn wenn ich jetzt gerade ausschaue, wäre es mit der Brille egal. Aber spätestens, wenn ich rechts, links beim Überholen schauen muss und gleichzeitig aber auch aufpassen muss, was vor mir auf der Straße, da ist die Kontaktlinse der Brille weit überlegen.
Sieht natürlich auch, ist kein Gestell, also sie ist im Prinzip...
Das ist richtig, das
deckt komplett. Ich meine, wenn wir die Brille, kann ich drüber, kann ich drunter gucken, irgendwie sie deckt nur einen Teil.
Man kann sie auch mal verlegen und nicht finden. Bei der Kontaktlinse ist das sehr viel schwieriger, solange es im Auge ist.
Ja.
Sie hat erhebliche Vorteile. Im Sehen hat natürlich auch ihre Nachteile, gerade Infektionen. Deswegen sollten Kontaktlinsenträger auch regelmäßig sich ihre Augen beim Augenarzt mal kontrollieren lassen und überprüfen lassen, dass die Kontaktlinse keinen Schaden setzt. Das ist ein bisschen, sagen wir, das Risiko, aber sonst hat die Kontaktlinse Vorteile, Bildverbesserung, vor allem zur Seite. Sie hat eine erhöhte Schärfe, wenn die Hornhaut nicht ganz glatt ist, glättet sie wie eine Korsage. Wir sprachen deswegen anfangs auch von dem Augenkorsett als Kontaktlinse, weil das Auge die Hornhaut gerade biegt. Mhm. Nach Unfällen ist eine sehr wichtige Geschichte gewesen. Und daraus entwickelte sich dann auch ein Therapeutikum. Wir setzen Kontaktlinse als Medikamententräger ein. Und hier in Ulm, der erste Fall der Welt, wo nach einer Explosion ein verbranntes Auge mit der Kontaktlinse gerettet wurde. Mhm. Heute in der ganzen Welt üblich. Ganz berühmter Fall. Also Kontaktlinsen können heute auch als Korsage, als Bandage eingesetzt werden. Also sie haben einen therapeutischen Wert. Sonst ist natürlich kosmetisch. Ich verstehe, dass man nicht so gern mit einer dicken Brille nachts in die Disco schleicht und vielleicht in der falschen dann mit heimschleppt.
Und sie beschlägt vor allem auch.
Ja, das ist klar. Aber sonst die Kontaktlinse heute, ein Artikel, viele kaufen sich es im Internet. Ich rate halt immer, wenn man irgendwelche Probleme hat, auch dann mal zum Facharzt zu gehen, sich prüfen zu lassen.
Ja, gehen wir doch da vielleicht einen kurzen Step zurück in die Geschichte. Anfänge der Kontaktlinsen, wann, wo ging das los?
Das war um 1880, und drei Optiker oder Physiker damit experimentiert, Augen, die zum Beispiel durch Schnittverletzungen, damals war die Kriege, waren die Kriege ja auch nicht besser als heute, Augenverletzung, Schussverletzung der Augen, ein offenes Auge mit einem Kunststoff einfach abzudecken, also wie ein Verband drüber. Das ist ein Loch in der Hornhaut, wie kann ich das schließen? Die Hornhaut ist verformt, vernarbt, wie kann ich diese Narben wieder glatt kriegen? So fing das an, das war eine reine Orthopädie des Auges, nennt sich auch entsprechend, das Wort hat sich gehalten. Und man hat Linsen hergestellt aus Glas, anders ging es nicht, Glas war das einzige durchsichtige, was es gab, keine Kunststoffe. Das kam sehr, sehr viel später und man hat dann aus Glas das Auge quasi nachgeformt und eine solche Glaslinse auf ein verbranntes, zerstörtes oder durch Narben verformtes Auge aufgesetzt. Das ging aber nicht lange, 1-2 Stunden, dann ist das Auge unter der Linse quasi erstickt. Denn das Auge braucht Luft, das Auge braucht Sauerstoff. Das gilt eben natürlich auch für die neuen Kontaktlinsen. Das Angebot muss da sein, sonst geht eine Kontaktlinse nicht. Sie ist dann nicht tragbar. Und dann kam man auf die Idee, diese ersten großen Kontaktlinsen bis 2 Zentimeter Durchmesser, also auch das Weiße im Auge wurde abgedeckt, kleiner zu machen. Und das war dann aber erst in den 40er Jahren in Amerika. Dann begann ja auch der Siegeszug der harten Kontaktlinse. Dann hat man sie auch nicht mehr aus Glas geformt, was sehr teuer war, sondern aus PMMA, einem Kunststoff, der in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde, also die Plastiklinse. Und diese Plastiklinse konnte man dann eben auf 8, 9 mm verkleinern. Der Erfinder Tohui ist der Name Nummer 1 in der Welt für die harte Kontaktlinse. Und er hat damit eigentlich den Siegeszug der Kontaktlinse aus der Therapielinse in die Optik dann rübergeführt.
Ja.
Also auch die Kontaktlinse, die das Sehen ermöglicht hat. Wichtig ist zu wissen, die Kontaktlinse hatte einige berühmte Träger oder sagen wir so Leute, die die Kontaktlinse dann auch weltweit, ich sag mal, vorhin ins Gerede brachten.
Ja.
Berühmte Künstler, Präsidenten der USA trägen plötzlich keine Brille mehr. Reagan mit minus 9 Dioptrien. Seine Kontaktlinsen befinden sich in Ulm in der Sammlung. Da habt ihr solche kleinen Linsen getan. Und ja, das war der Beginn, der echte Beginn der Kontaktoptik.
Und an der Stelle warst du ja auch in der Forschung und in der Entwicklung mit beteiligt, ne? Also das ist ja auch ein
damit Thema beginnt ein bisschen, ja, ganz vorher, ich glaube, ein bisschen von meinem Lebenswerk.
Ja.
Die weiche Kontaktlinse, das war hier in Ulm, die Hochburg in diesen Jahren. Die Entwicklung, neue Formen, Linse leichter, dünner vor allem zu machen, tragbarer zu machen. Und vor allem, sie hatte nicht mehr die Komplikation wie damals, der Druck aufs Auge, die Gefahr der bakteriellen Infektion, also Hygiene, das ist alles sehr viel leichter geworden heute.
Ja, ja. Das heißt, heute ist das, die Kontaktlinse eigentlich so weit ausgereift, dass man sagen kann, dass sie eigentlich für jeden verträglich sein sollte? Oder gibt es immer noch für die Einzelnen, die jetzt auch vielleicht sagen, aha, hört sich interessant an, immer noch Punkte, wo man vielleicht sagen kann, von denjenigen auch hart oder weich, ist das jetzt gar nicht geeignet, von denjenigen macht es aus irgendwelchen Gründen keinen Sinn? Also, oder würdest du grundsätzlich sagen, kann jeder eigentlich heute tragen, ohne Bedenken oder wie ist
Nein.
das?
Nein, Kontaktlinse ist für mich wie ein Medikament. Sie hat Wirkung, aber sie hat auch Nebenwirkungen.
Ja.
Und etwa bei 2-3%, die Zahlen mögen schwanken, geht es nicht beispielsweise, wenn jemand keine Tränenflüssigkeit hat.
Oh ja.
Denn die Träne ernährt das Auge, die Kontaktlinse, vor allem die alten großen Linsen, schützen das Auge vor der Träne, beziehungsweise sie lassen nicht zu, dass die Träne das Auge benetzt, mit Sauerstoff aufgeladen benetzt. Und dann kommt jetzt eine Hornhautquellung, Hornhautödem. Das ist das, was bei manchen Menschen mit exzessivem Tränenmangel, mit einem Beruf, der viel Tränen kostet, zum Beispiel am Hochofen, lange im trockenen Büro, lange am Steuer eines Fahrzeugs. Das sind dann die Dinge, wo wir von Kontraindikationen oder von Risiken für den Kontaktlinsenträger sprechen. Und deswegen ist wichtig, eben auch hier Aufklärung zu betreiben. Dass es richtig angewandt wird. Es gilt aber für die Medikamente auch, wer mit der Antibabypille schlampert, der darf sich nicht wundern, wenn er schwanger wird. Bei der Kontaktlinse, wer da schlampert, darf sich nicht wundern, wenn dann plötzlich die Sehschärfe absinkt.
Ja, das heißt, die hat heute einen hohen Stellenwert in der Augenheilkunde, auf jeden Fall die Kontaktlinse. Und ja, ist noch in der Weiterentwicklung oder noch irgendwie jetzt auch gerade, du schließt das heißt ja auch gerade mit Tränenflüssigkeit ist ein Problem, gibt es da auch dann auch eine Weiterentwicklung? Oder?
Es gibt noch Weiterentwicklung, aber sie sind längst nicht mehr so rasant wie vor 50 Jahren hier
ja.
in Ulm war, wo wir auf allen Kanälen arbeiten mussten, von der Temperatur am Auge zur Tränenflüssigkeit in ihrer Zusammensetzung. Das ist inzwischen geklärt, die Linsen sind dünner, wir haben weniger Kunststoff, haben weniger Fremdstoffe in dem Kunststoff, das ist ja ein Kunststoff. Das ist ja auch nicht ganz unbedenklich. Sie sind sehr viel leichter, angenehmer geworden. Die Zerbrechlichkeit auch vom weichen Material ist sehr viel besser. Also der Siegeszug der Kontaktlinse, ich würde sagen, so vor 20 Jahren, der echte Siegeszug hat begonnen und hilft heute vielen Menschen dort auch, wo eine Brille nicht mehr geht. Wir haben hier eine Augenklinik und Fall gehabt mit minus 49 Dioptrien.
49?
Ist vermutlich der Weltrekord. Ich weiß nicht, ob in der Mongolei noch einer mit mehr rumläuft. Und der ist als Elektrotechniker unterwegs und hat seinen Führerschein.
49,
das sind die Grenzen. Und das sehe ich persönlich, den Erfolg der Kontaktlinse. Die Disco ist für mich nicht ganz so ernst zu nehmen, aber ich verstehe auch die jungen Menschen, die ihre Brille nicht tragen wollen.
Ja.
Also die Kosmetik ist, wenn man so will, ein Abfallprodukt der therapeutischen Kontaktlinsen.
Wir sind zurück, die Plattform Radio Free FM. Wir kommen in den letzten 10 Minuten nochmal zurück auf das Thema Augenheilkunde, Brille. Wir haben gerade ein bisschen über Kontaktlinsen gesprochen und auch über den, ich mal würde sagen, Siegeszug der Kontaktlinse. Und zwar, es gibt aber auch weitere Entwicklungen und das sind spannende Themen. Das hatte ich zur Sendungsbeginn angekündigt, dass man heute was ins Auge quasi hineinsetzen kann, Kontaktlinsen quasi rein operieren, so in etwa. Sprechen wir doch mal über die Weiterentwicklung der Augenmedizin und wo das vielleicht hingehen könnte und für wen es relevant sein könnte.
Ja, das ist sicherlich die Zukunft. Wir können heute eine Kontaktlinse direkt ins Auge rein operieren. Das heißt, man muss einen kleinen Schnitt machen, nimmt, und wenn es geht, eine weiche Linse, kleiner als die Kontaktlinse logischerweise, weil sie ja von innen im Auge sitzt, und schiebt sie an die Stelle der erkrauten Augenlinse. Das Verfahren ist eigentlich entwickelt worden um den grauen Star, nachdem die Augenlinse, der eingetrübte Augenlinse entfernt wurde, den grauen Star dann optisch auszugleichen, kam man auf die Idee, einfach eine Kontaktlinse zu verkleinern und ins Auge reinzuschieben. Ist heute die Therapie der Wahl beim grauen Star. Aber jetzt hat man festgestellt, dass man bei dieser Technik gleichzeitig auch einen Sehfehler ausgleichen kann. War der Patient also vorher kurzsichtig, vor allem hochgradig kurzsichtig, dann schiebe ich eine Kontaktlinse, ich sage jetzt mal bewusst Kontaktlinse, eigentlich sollte man besser sagen Implantatlinse, ins Augeninnere, die dieser Schärfe dann entspricht, beziehungsweise die Brille ersetzt. Damit kann ich die Brille völlig wegfallen lassen. Mhm. Nachteil, diese Linsen sind noch nicht alle in der Lage, Ferne und Nähe auszugleichen. Aha. Also ich muss mich in der Regel festlegen, ob ich dann nach der Operation nach Entfernung meiner eigenen Augenlinse in die Ferne oder in die Nähe schaue. Für den älteren Menschen spielt es keine Rolle. Die meisten kriegen ihre Fernöffnung, können damit fernsehen. Wir können auch Linsen nehmen, wo gerade Haus und Hof geht, noch bei älteren Menschen mit der Refraktion. Aber das ist das Verfahren Nummer 1 geworden. Der operative Ersatz der Brille, vor allem dann, wenn im Auge durch Trübung der Augenlinse im Alter, durch den grauen Star im Alter, dann eine Brille nötig wäre, aber man, da man das Auge aufmacht, Linse rausnimmt, die eingetrübte, gerne eine klare Kontaktlinse an ihre Stelle schiebt. Mhm. Und jetzt kommt das Neueste, man kann auch die Augenlinse des Menschen drin lassen, wenn sie noch nicht eingetrübt ist, wenn sie noch ferne Nähe kann, schalten kann, und setzt dann vor die Originallinse, in die sogenannte Vorderkammer, eine Linse, die die Kurzsichtigkeit ausgleicht. Mhm. Wenn also bei uns so üblicherweise ein Patient mit 20 Dioptrien kommt, das sind schon erhebliche Gläser, die dann schon am Auto fahren, dann schiebt man eben eine Kontaktlinse mit 20 Dioptrien, entsprechend angepasst, umgerechnet, in das Auge rein. Operation dauert 10 bis 15 Minuten. Mhm. Ambulant, Wahnsinn. Was man früher auch gemacht hat, gelasert, der Begriff ist ja auch schon bekannt.
Genau,
Man hat das Auge mit Hilfe eines Laserstrahls, ich sag mal primitiv gesagt, verkürzt. Kurzsichtige Auge, meist etwas zu lang, und hobelt dann mit dem Laser einen Teil runter. Nachteil, das Auge wird dünner und kann dadurch unter Umständen auch leichter platzen, wenn ein Schlag drauf geht. Also das Verfahren hat sich nicht unbedingt in allen Fällen, vor allem bei höheren Kurzsichtigkeiten, bewährt. Und heute ist es üblich, seit 2-3 Jahren, dass wir einfach die Brille quasi ins Auge reinstecken.
Interessant, dass du sagst, ich hatte kürzlich auch einen Beweis von einem Arbeitskollegen, der vielleicht sogar zuhört, der hat immer Brille getragen und ich weiß nicht, wie groß die Stärke war, aber der kam eines Tages ohne Brille und hat gesagt, ja, er hat sich für wie viele Tausende von Euro die Augen lasern lassen und jetzt sehe er soweit wieder ganz gut. Aber ja, also wird wohl noch gemacht, aber ist wohl auch immer mit einem ziemlichen Risiko behaftet, die ich verstanden habe. Der hat sich dazu dann entschieden, aber ich weiß auch von anderen Leuten, die auch sagen, ja, lieber nicht. Also die Fragestellung, so eine Lasergeschichte, ja oder nein, also du bist eher skeptisch, würde ich aus deinen Worten hören. Lieber zur Implantation einer solchen Kontaktlinse dann raten, oder? Habe ich das so richtig
ausgedrückt? Das ist von Fall zu Fall verschieden. Ich würde die Operation nicht unbedingt jetzt bei Kindern machen. Es gibt Länder, wo das der Fall bereits ist, sondern ich würde die Laseroperation erst immer am Ende der Pubertät machen, also mit 19, 20, wenn das Auge keine Wachstumstendenz mehr zeigt. Denn wenn das Auge hinterher weiter wächst, dann war es ja nichts. muss ich ja wieder neu operieren. Mhm. Also Operationen am Auge oder die refraktive Chirurgie, wie man es auch nennt, erst ab Ende der Pubertät. Mhm. Ob ich dann lese, bei einer geringen Kurzsichtigkeit ist das durchaus verantwortbar. Bei einer höheren Kurzsichtigkeit wird ein erfahrener Operateur abraten, mhm, und dann heute ins Implantat gehen.
Ja.
Die Entscheidung muss von Fall zu Fall unter sorgfältiger Aufklärung auch der Risiken erfolgen.
Mhm. Und Salter, wir haben in der Ankündigung zum Text noch ein Stichwort, das wir nicht angesprochen haben. Schauspielerin Marilyn Monroe. Norman Jean Baker, du hast schon vor der Sendung gesagt, ursprünglich, da gibt's auch eine Forschung und da bist du irgendwie auch dran beteiligt. Was hast du mit Marilyn Monroe gerade in Arbeit? Was ist da gerade am Laufen?
Ja, es ist so, dass man früher die ersten Kontaktlinsen ja nicht messen konnte. Mhm. Gab keine Messtechnik. Und als Monroe dann in den 40ern ihre Kontaktlinsen brauchte, weil sie keine Brille bei ihren Shootings, sagt man, glaube ich, heute,
ja,
und ihren Dates wahrscheinlich auch nicht, keine Brille tragen wollte, hat sie sich von dem Vater, sag ich mal, der hat eine Kontaktlinse, der ersten Kontaktlinse in Amerika, eine Kontaktlinse bauen lassen. Das war damals sehr mühsam, denn dazu brauchte man einen Gipsabdruck vom Auge.
Ja.
Das ging nur in einer Lokalanästhesie, die auch nicht immer geklappt hat. Viele haben da einen Augenschaden dann bekommen und man nahm dann den Gips des Zahnarztes in der Hoffnung, dass nichts passiert. Aber reden wir nicht über die Komplikation und diese beiden Gipsabgüsse, die ihr Optiker gemacht hat, um daraus die Kontaktlinse dann anzupassen. Mhm. Genau wie ein Schuster, der einen Holzfuß hat und darüber den Schuh baut.
Ja.
Sogenannten Leisten haben wir hier Abgüsse, Casts, und in Ulm befindet sich ein Part von angeblich Marilyn Monroes Abgüssen. Die Wissenschaft hat lange gearbeitet, vermessen, geprübelt und spricht alles dafür. Aber es gibt gar keine Bilder, wo Kontaktlinsen oder eine Brille bei Marilyn Monroe zu sehen sind.
Mhm.
Wir wissen nur, dass ihr behandelter Augenarzt und, wenn man so will, einer der Väter der ersten Kontaktlinsen,
ja,
dass er sie behandelt hat. Das Krankenblatt, ich würde einiges dafür geben, wenn ich es an die Krankenakte käme, das ist alles verschollen. Und wir haben in Ulm in unserer Sammlung zur Geschichte auch der Kontaktlinse die zwei Abgüsse von der Witwe des Optikers übernommen, mhm, und auch veröffentlicht. Und jetzt kam man drauf, die zu vermessen und die Frage zu stellen, hat Marilyn Monroe Kontaktlinsen, ja oder nein?
Mhm.
Sie hatte diesen wunderschönen Film, Wie angelt man einen Millionär?
Mhm.
Und wir wissen, dass sie dazu Kontaktlinsen tragen musste.
Mhm.
Das war ja der Trick der ganzen Geschichte. Und jetzt ist es gelungen, in den letzten paar Wochen rauszukriegen oder zu beweisen, sie hatte Kontaktlinsen. Und
ja,
zwar aufgrund von ihren Fotos.
Mhm.
Interessanterweise vor allem auch von ihren Aktfotos, wo wahrscheinlich man etwas ablenken wollte. Sie macht ja immer das Auge nur halb auf, fällt auf.
Ja.
Typisch für den Träger einer harten Kontaktlinse.
Oh ja.
Mhm. Die kneifen immer etwas. Und interessant war dann, dass wir rausbekommen haben mit neuen Scan-Verfahren, das ist das, woran ich experimentiere, dass sie tatsächlich Kontaktlinsenabdrücke am Auge hat. Das heißt, jede Kontaktlinse, vor allem die alten, größeren Linsen, zeigen eine Impression, ich nenne das den Impressionszirkel, und den kann man mit Scannertechnik heute auch Farbtechnik nachweisen.
Mhm.
Und das ist gelungen und das ist die neue Sensation,
mhm,
und damit können wir beenden.
Ja, wir haben es auf die Sekunde fast geschafft, Hans Walter. Es war spannend, es war sehr informativ. Ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist in der Plattform und wir ein bisschen mehr dazu erfahren haben. Mein Name ist Michael Trost. Um 17 Uhr geht es hier im Programm weiter. Wir sagen gemeinsam Tschüss. Hans Walter, dir nochmal einen ganz herzlichen Dank.
Und auch euch für die Sendung, denn die Aufklärung des Patienten, das ist auch letztlich das A und O.
Stimmt, ja, danke dir. Tschüss.
Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/